SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Die chinesische Börse hustet und die Börsen weltweit husten mit. Die Anleger sind nervös. Der türkische Präsident Erdogan bezeichnet kurdische Abgeordnete als Terroristen und verschärft damit den Kurdenkonflikt. Köln und die Medien. Bitte korrekt berichten und keine Fakten unterschlagen, auch wenn sie heikel sind, sagt die deutsche Publizistin Petra Sorge.
Na gut, man kann den Sexismus ja nicht unter den Tisch fallen lassen, weil man Angst vor Rassismus hat. So funktioniert das ja nicht.
Um 13 Uhr, Nordkorea droht mit der Atombombe, Japan hat sie erlitten. Die Folgen des Abwurfs von Hiroshima sind Thema im neuen Film der Regisseurin Aya Domenik. Unser Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loi. Guten Mittag. Bis zu 7% ist der chinesische Aktienindex heute gefallen, in nur gerade 30 Minuten. Dann hat man den Handel eingestellt, zum zweiten Mal diese Woche. Die Probleme in China ziehen auch die Schweizer und andere Börsen weltweit ins Minus. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
So haben es sich die Aktienhändler sicher nicht vorgestellt. Allein seit Wochenbeginn hat der Swiss Market Index nun bereits 5% verloren. Größte Verlierer bei den grossen Aktien sind die Uhrenhersteller Swatch und Richemont mit Kursverlusten von rund 10% seit Beginn der Woche. Auch an den übrigen grossen Börsenplätzen sind die Aktienkurse ins Rutschen geraten. So hat zum Beispiel der deutsche DAX heute Vormittag 3% eingebüßt. Die Anleger sind verunsichert. Es zeigt sich, dass sich die Wirtschaft in China weiter abkühlt. Der große Bauboom ist dort ins Stocken geraten. Dies führt dazu, dass die Anleger Geld aus China abziehen. Es ist eine Art Kapitalflucht aus China, die letztlich auch zum Einbruch an der Börse von Shanghai geführt hat. Und auch die chinesische Währung Yuan verliert an Wert. Heute veröffentlichte Zahlen zeigen nun, dass die chinesische Zentralbank versucht, die Abwertung des Yuan zu bremsen. Allein im vergangenen Jahr hat die chinesische Zentralbank für mehr als 500 Milliarden Dollar Yuan aufgekauft, um den Kurs zu stützen. Dadurch sind die Währungsreserven in China so stark geschrumpft wie noch nie in der Geschichte. Sorgen bereitet den Investoren derzeit nicht nur die Schwäche in China, sondern auch der Ölpreis. In London und New York ist der Ölpreis heute Vormittag auf 33 Dollar gefallen. Das ist der tiefste Stand seit mehr als 11 Jahren.
Und damit zu den aktuellen Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt aktuell bei 8.366 Punkten, minus 2,9%. Nun hat Damian Rast die weiteren Meldungen des Tages in der Übersicht.
Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, muss künftig anders überprüfen, ob Medikamente von den Krankenkassen bezahlt werden müssen. Das hält das Bundesgericht fest und bestätigt damit ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Bisher hatte das BAG die Preise von kassenpflichtigen Medikamenten jeweils lediglich mit einem Auslandvergleich überprüft. Ein reiner Preisvergleich genüge aber nicht, so das Bundesgericht. Neu muss das BAG auch der Frage nachgehen, ob die Medikamente wirksam und zweckmäßig sind, also ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt. Mit dem Urteil setzt sich die Pharmabranche durch. Sie hatte den Bund für den reinen Preisvergleich kritisiert. Die Wettbewerbskommission WEKO büßt zwei Klavierhändler, weil diese mit Preisabsprachen gegen das Kartellgesetz verstoßen haben. Die Musik Hug AG und die frühere Krompholz AG müssen insgesamt 528.000 Franken Buße bezahlen. Laut WEKO haben die beiden Händler untereinander Listenpreise und Rabatte vereinbart für Flügel und Klaviere zweier Hersteller. Die britische Stimmbevölkerung wäre aus der EU ausgetreten, wäre im Dezember darüber abgestimmt worden. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts ORB International. 43% der Briten sind demnach für einen EU-Austritt, 36% dagegen. 21% sind noch unentschieden. ORB befragte Ende November und Anfang Dezember 1000 Personen im Vereinigten Königreich. Laut Premierminister David Cameron soll bis Ende 2017 über den Verbleib von Großbritannien in der EU abgestimmt werden. Iran wirft der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition vor, absichtlich seine Botschaft in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa angegriffen zu haben. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte im Fernsehen, Saudi-Arabien sei für die Beschädigung der Botschaft verantwortlich. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die in Jemen gegen die Houthi-Rebellen kämpft, kündigte an, die iranischen Vorwürfe zu untersuchen. Die Spannungen zwischen Iran und Saudi-Arabien hatten in den letzten Tagen zugenommen, nachdem Saudi-Arabien einen bekannten schiitischen Geistlichen hingerichtet hatte. In Libyen sind bei einem Anschlag auf ein Ausbildungszentrum der Polizei Dutzende Personen getötet worden. Laut Angaben aus libyschen Spitälern sind mindestens 65 Menschen an ihren Verletzungen gestorben. Dutzende weitere werden behandelt. Laut übereinstimmenden, aber unbestätigten Berichten handelt es sich um einen Selbstmordanschlag. Offenbar ist vor der Polizeischule ein Lastwagen explodiert. Wer die Täter sind, ist noch unklar. Südkorea hat angekündigt, seine Propaganda-Lautsprecher an der Grenze zu Nordkorea wieder einzuschalten. Über die Lautsprecher werden Nachrichten und Musik verbreitet. Eine Sprecherin des südkoreanischen Präsidialamtes sagte, die Beschallung werde Freitagmittag beginnen. Mit der Maßnahme reagiert Südkorea auf den angeblichen Test einer Wasserstoffbombe durch Nordkorea. Das Wetter. Am Nachmittag ist es bewölkt und immer wieder nass. Die Schneefallgrenze ist sehr unterschiedlich. Im Westen regnet es zeitweise bis gegen 2000 Meter. In den Alpentälern fällt bereits in deutlich tieferen Lagen Schnee. Morgen Freitag ist es zunächst noch freundlich. Aus Westen ziehen neue Regenwolken auf. Die Temperatur steigt auf 4 bis 8 Grad.
Und so geht's weiter bei uns. Heikle Exporte in heikle Staaten. Wenn die Bundesbehörden sie verbieten könnten, es aber nicht tun, dann ist die Politik gefragt. Köln und die Folgen. Wie und was berichten über die sexuellen Übergriffe in deutschen Großstädten? Eigentlich ganz einfach, aufgrund von Fakten. Und plötzlich waren 40 Millionen Gewinn weg. Für den Schweizer Metallverarbeiter SFS heißt das,
immer mehr an Wert und Wertschöpfung zu generieren mit derselben Mannschaft.
Die Folgen des Frankenschocks, Teil 2. Doch zuerst in die Türkei. Der Konflikt zwischen dem türkischen Staat und der Arbeiterpartei PKK eskaliert. Neu wird auch in den Städten im Südosten des Landes gekämpft. Auf engstem Raum. Zahlreiche Menschen sterben. Präsident Erdogan droht, der Kampf gegen die PKK gehe so lange weiter, bis, Zitat, die Terroristen eliminiert seien. Da ausländische Journalisten nicht ins Konfliktgebiet können, fehlen unabhängige Berichte. Menschenrechtsorganisationen aber dokumentieren die Entwicklung jetzt in einem neuen Bericht. Iren Meyer hat mit der Verfasserin, mit Emma Sinclair Webb, gesprochen.
Dies alles geschieht im Schatten anderer Krisen und kaum einen kümmert, sagt Emma Sinclair, die Chefin von Human Rights Watch in Istanbul, die seit 12 Jahren in der Türkei arbeitet und die heutige Situation als extrem besorgniserregend einstuft. Der kurdisch-türkische Konflikt ist zurück, mit aller Gewalt und Brutalität. Aber er wird nicht mehr in den Bergen und Dörfern ausgetragen. Jetzt ist der Krieg in den kurdischen Städten, sagt die Menschenrechtlerin.
What's new about the situation is that the violence is concentrated not in the countryside as it used to be, but now in the town centers.
Es wird innerhalb der alten Stadtmauern von Diyarbakir gekämpft, im Zentrum der Altstadt. Junge Militante der verbotenen Arbeiterpartei PKK kämpfen gegen die türkische Armee und Polizei und mittendrin die Zivilisten, die Einwohner der Stadt, so Sinclair.
The huge casualty of these security force operations against the PKK in city centers.
Sie, die kurdischen Zivilisten, sind die Opfer dieser massiven türkischen Militäroffensive gegen die PKK. In den dicht besiedelten Stadtteilen sind sie gefangen zwischen den Fronten, sagt Sinclair, befinden sich entweder im Kreuzfeuer oder werden getroffen von den Kugeln der Armee und Polizei. Es gibt zwei Seiten, den türkischen Staat und die PKK. Vor allem deren Jugendorganisation führt den Kampf. Sie bauen Barrikaden und heben Gräben aus, teilweise mit Sprengstoff gefüllt, um der Armee den Zutritt zu den Stadtvierteln zu verwehren. Dass der Staat darauf reagiert, ist verständlich, räumt Emma Sinclair ein, die vor kurzem in Diyarbakir war. Aber, und das sei der Punkt, die türkische Regierung und Armee reagierten völlig unverhältnismäßig.
Sie würden ganze Neighborhoods und Towns unter Curfew.
Immer wieder verhängen sie über ganze Stadtteile eine Ausgangssperre, wochenlang, vor allem in Diyarbakir, in Silopi und Cizre. Die Einwohner, eingesperrt und verängstigt in ihren Häusern, hätten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, Der Strom sei weg, keine Lebensmittel vorhanden und die Menschen seien in großer Gefahr.
The approach of the security forces in, you know, basically using tank fire.
Eine Armee, die mit Panzern und mit schwerer Artillerie in Stadtzentren vorgeht, unterscheidet nicht zwischen bewaffneten Militanten und Zivilisten. Sie missbraucht ihre Macht und ihre Stärke, sagt Emma Sinclair. Für Human Rights Watch hat sie viele Fälle von getöteten Zivilisten dokumentiert. Unter den gegenwärtigen Umständen eine schwierige Aufgabe. Sinclair schätzt, dass in den letzten Monaten mindestens 200 kurdische Zivilisten durch die türkische Armee und Polizei getötet wurden.
We're very sure that those we documented, the deaths we documented were of civilians. Looking at the age groups, we're talking of young children here.
Manche der Getöteten sind kleine Kinder, ältere Frauen oder alte Männer, so die Menschenrechtsvertreterin. Die türkische Regierung will von alledem nichts wissen. In ihren Statistiken sind die Toten entweder türkische Polizisten und Soldaten oder PKK-Kämpfer. Präsident Erdogan, der den Friedensprozess mit den Kurden im letzten Sommer aufkündigte und seither die massiven Angriffe gegen die PKK befiehlt, fühlt sich im Recht. Die PKK müsse ausgelöscht werden, wiederholt er immer von Neuem. Und es gäbe gar kein kurdisches Problem in der Türkei, sondern nur kurdischen Terror. Und er verfolgt die Kurden auch politisch, systematisch.
Many Kurdish mayors from a Kurdish party are in prison at the moment.
Viele demokratisch gewählte Bürgermeister und Gemeinderäte sind im Gefängnis, weil sie mehr Autonomie verlangten oder sich kritisch über die türkische Regierung äußerten, beobachtet Emma Sinclair. Mehr als 100 kurdische Gemeindepolitiker wurden abgesetzt. Und erst vor 2 Tagen wurde der Bürgermeister der Stadt Van zu 15 Jahren Haft verurteilt. Auch gegen den Chef der prokurdischen Partei HDP, Selahattin Demirtas, wird ermittelt. Alles im Schatten internationaler Aufmerksamkeit. Grob fahrlässig sei dies, sagt Emma Sinclair.
There is very little media coverage.
Die türkischen Medien berichten nur sehr wenig über die Lage im Südosten des Landes und wenn, dann auf der Linie der Regierung. Die unabhängigen Medien sind unter unglaublichem Druck und die ausländischen Journalisten dürfen nicht ins Konfliktgebiet. Und dann ist da noch die EU.
The European Union is very much fixed on the refugee crisis in Europe.
Die Europäische Union ist völlig fixiert auf die Flüchtlingskrise und ihren Deal mit dem Erdogan-Regime, das die syrischen Flüchtlinge zurückhalten soll. Die katastrophale Menschenrechtssituation in der Türkei wird kaum kritisiert und der Krieg gegen die Kurden faktisch ignoriert, sagt Emma Sinclair. Und ebenso das Leiden der kurdischen Zivilbevölkerung.
Seit letztem Frühling kann die Schweiz Exporte von Überwachungs- und Abhörtechnologie verbieten, falls der Käuferstaat damit seine Bevölkerung unterdrückt. Recherchen von Radio SRF haben nun aber gezeigt, die Bundesbehörden haben trotzdem Ja gesagt zum Export von Überwachungstechnik in so heikle Staaten wie Kuwait und Katar. Müsste diese Regelung angepasst werden? Bald schon wird das Parlament darüber entscheiden. Dominik Meyer.
Schweizer Handy-Überwachungsgeräte für Kuwait und für Katar, dass die Bundesbehörden dafür grünes Licht gegeben hätten, sei heikel, sagt Nationalrätin Edith Graf-Litscher von der SP.
Diese Geschäfte sind generell immer sehr problematisch, weil es sehr schwierig ist, nachvollziehen zu können, ob diese Staaten diese Geräte nicht repressiv gegen die Menschen einsetzen.
Kuwait und Katar hätten zwar garantiert, dass dies nicht der Fall sein werde, überprüfen aber lasse sich das kaum, sagt Graf Litscher. Bald schon muss das Parlament entscheiden, ob die heutige Regelung für den Export von Handyüberwachungsgeräten und Spionagesoftware so bleibt. Der Bundesrat nämlich hatte die Regeln per Notrecht eingeführt, ohne Gesetzesgrundlage und somit provisorisch. In 3 Jahren läuft sie aus. Soll sie weiter bestehen, müsste das Parlament die Gesetze anpassen. Klar soll das Parlament das tun, sagt SP-Politikerin Graf-Litscher. Und es brauche wohl auch noch einen härteren Kurs.
Ich könnte mir eine Verschärfung vorstellen, die noch expliziter darauf Rücksicht nimmt, wie handhaben diese Länder die Menschenrechte, wie gehen sie repressiv um, wobei es 100% Sicherheit nie gibt.
Die Linke könnte es aber schwer haben mit dem Ruf nach Verschärfungen. Das zeigen Gespräche mit der bürgerlichen Gegenseite. Isidor Baumann ist Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats. Der CVP-Politiker sagt, das Parlament solle die heutige Lösung ins Gesetz schreiben. Verschärfungen brauche es nicht.
Kontrolle ist jetzt anzuwenden, aber jetzt die Exporte einzuschränken oder zu verbieten, wäre für mich eine Handlung, die nicht objektiv wäre.
Baumanns Parteikollege, CVP-Nationalrat Jakob Büchlein, möchte die heutigen Regeln gar lockern. Genauer, er möchte sie ersatzlos auslaufen lassen. Sobald sich nämlich das Parlament um das Thema kümmere, befürchtet Büchlein, könnte es zusätzliche Verschärfungen geben.
Es könnte natürlich zu weiteren Verschärfungen kommen, bis hin zum kompletten Exportverbot, wenn diese Debatte geführt würde. Und wenn wir jetzt so stark verschärfen, dass wir nichts mehr exportieren können, dann hat unsere Schweizer Exportindustrie ein weiteres grosses Problem.
Die Regeln also gar lockern? Anderen bürgerlichen Sicherheitspolitikern ginge das wiederum zu weit. SVP-Ständerat Alex Kuprecht sagt:
Nein, wir befinden uns hier in einer sehr heiklen und delikaten Angelegenheit. Hier kann eine Lockerung meines Erachtens nicht stattfinden, sondern es muss der Einzelfall geprüft werden.
Die heutige Lösung sei gut und sie solle so ins Gesetz geschrieben werden. Wie sich der Bundesrat positioniert, ist noch offen. Jürgen Böhle vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, äußert sich nicht dazu. Er sagt aber: Alleine die Tatsache, dass der Bundesrat letztes Jahr den Export von Überwachungstechnik eingeschränkt habe, habe Wirkung gezeigt.
Zahlreiche Firmen sind nicht mehr in der Schweiz präsent, sind ins Ausland abgewandert, wo die Regelungen liberaler sind. Im Bereich der Internetüberwachung haben wir keine Firmen mehr, die solche Güter anbieten. Im Bereich der Mobilfunküberwachung haben wir auch einen Rückgang der Ausfuhrgesuche.
Wahrscheinlich sind Arbeitsplätze also verloren gegangen. Eine Verschärfung würde wohl noch mehr Stellen gefährden. Wie weit gehen bei den Regeln für den Export? Die Politiker sind im Dilemma zwischen Menschenrechts- und Wirtschaftspolitik.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF in 13 Minuten 13 Uhr. In Deutschland gehen die Wogen hoch. Die sexuellen Übergriffe von angeblich jungen Männern aus Nordafrika oder dem arabischen Raum auf Frauen sind das eine. Wie die Medien darüber berichten oder eben gerade nicht, ist das andere. Die Ereignisse rund um den Kölner Dom haben eine Debatte ausgelöst. Was darf man sagen und was nicht? Aus Berlin, Peter Vögerli.
Deutschland debattiert mit Leidenschaft und verliert manchmal die Bodenhaftung. Nach dem Absturz der Germanwings-Maschine im letzten Jahr gab es verständlicherweise eine intensive Debatte in den Medien, aber es war die New York Times und keine deutsche Zeitung, die bei den Fakten die Nase vorne hatte und als erste meldete, dass der Pilot Selbstmord begangen hatte. Nach der Silvesternacht in Köln kann man seriöserweise nicht sagen, wer die Täter sind. Und diese fehlenden Fakten entfachen vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise eine ideologische Debatte darüber, wie man die möglichen Täter benennen soll, ohne andere zu diskriminieren. Die deutsch-türkische Bloggerin, Journalistin und Feministin Kübra Gümüşay sagte heute gegenüber Radio SRF:
Also in diesem konkreten Fall in Hamburg und Köln war die Debatte dann sehr schnell so, als sei Deutschland ein von Sexismus befreites Land und diese Barbaren, diese Männer aus Nordafrika, die hätten jetzt den Sexismus importiert und würden unsere deutschen Frauen jetzt alle angreifen. Und die Debatte ist eine, die sich vor allem fokussiert auf diese Herkunft dieser Männer, immer mit der Betonung, dass sie eine andere Herkunft haben, immer mit der Betonung, dass sie eventuell Muslime sein könnten oder aus muslimischen Ländern stammen. Und damit wird suggeriert, dass sie sexistisch oder gewalttätig seien aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Religion. Und damit stigmatisieren wir bestimmte Bevölkerungsgruppen.
Ganz anders der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach. Auf eine ähnliche Äußerung der Grünen-Politikerin Claudia Roth angesprochen, betonte er auf diesem Sender:
Claudia Roth hat offensichtlich den wesentlichen Sachverhalt in ihrer Beschreibung unterschlagen, nämlich dass es sich nach allen bisherigen Erkenntnissen zumindest weit überwiegend um junge Menschen aus Nordafrika oder dem arabischen Raum verhalten haben, die nicht integrationsfähig sind, die nicht integrationswillig sind.
Es gelten die deutschen Gesetze.
Da darf es auch nicht irgendwie einen religiös oder ethisch motivierten Rabatt geben.
Aber die Diskussion machte auch nicht vor Frauen Halt. Als die Kölner Oberbürgermeisterin Reker auf eine Frage zu Gegenstrategien unter anderem sagte, dass sich Frauen auch durch eine Armlänge Distanz schützen könnten, wurde sie mit Häme übergossen, als ob das ihre einzige Antwort auf das Problem sei. In den sozialen Foren entbrannte eine Auseinandersetzung über die Frage, ob beispielsweise das ZDF die Attacken am Montagabend aus politischen Gründen unterschlagen hatte. Der Sender entschuldigte sich später auf Facebook für die, Zitat, klare Fehleinschätzung. Wie auch immer, Im Allgemeinen sind die Deutschen zwar mit ihren Medien zufrieden. Deutlich anders ist es aber beim Thema Flüchtlinge. Auf diesem Feld trauen die Deutschen den Medien nicht. So das Resultat einer Studie des Allensbacher Instituts für Demoskopie vom Dezember.
Peter Fügerli. Die Medien, über sie wird derzeit im Zusammenhang mit Köln intensiv diskutiert. Wie sollen die Medien über die sexuellen Übergriffe in Köln berichten, wenn die Faktenlage unklar ist, wenn die Ereignisse emotionalisieren, weil die Täter laut Augenzeugen aus Nordafrika und dem arabischen Raum stammen? Wenn ganz Deutschland derzeit über die vielen Flüchtlinge debattiert und aufgrund der Berichterstattung Schlüsse gezogen werden könnten, die falsch sind? Die Antwort sei einfach, sagt Petra Sorge im Gespräch. Sie ist Publizistin und Redaktorin des Magazins für politische Kultur Cicero und sagt, die Medien, die müssten einfach bei den Fakten bleiben.
Ja, das ist auch einfach. Also man hat die Faktenlage, die sowohl die Polizei kommuniziert hat über die Pressemitteilung, natürlich verspätet, denn auch da ist natürlich Kritik gewesen, dass in der Silvesternacht selbst am Tag danach, am Neujahrsmorgen, noch von einer ausgelassenen Stimmung berichtet wurde. Da hat der Kölner Stadtanzeiger eigentlich eine sehr gute Arbeit geleistet, indem er schon am Neujahrstag die ersten Berichte über diese Übergriffe auf seiner Webseite hatte. Es war also eigentlich gar kein Grund, da jetzt falsch zu berichten, weil die Lokalpresse alles korrekt gemacht hat. Und dann hat aber im Überregionalen etwas eingesetzt, was verwunderlich ist, dass man plötzlich übertrieben hat und Zahlen in einen falschen Zusammenhang gestellt hat und sich eben nicht mehr auf diese Originalquellen verlassen hat.
Das heißt, die Journalisten haben in diesen Fällen unsorgfältig gearbeitet.
Das würde ich so sagen, ja, unsorgfältig. Und ein Beispiel kann ich Ihnen nennen, da wurde ja auch immer von diesen 1000 Männern berichtet. Die Polizei hat am Pressekonferenz am Montag gesagt, dass sozusagen aus einem Mob von 1000 Personen heraus geschätzt einzelne Gruppen sich gebildet haben, aus denen heraus die sexuellen Übergriffe auf die Frauen erfolgt sind. Insgesamt gab es 15 gezielte sexuelle Übergriffe, davon eine mutmaßliche Vergewaltigung, jetzt auch vielleicht zwei, und davon eine Zivilbeamtin. Das ist natürlich schrecklich und mit nichts zu rechtfertigen, aber es rechtfertigt auch nicht, dass dann Überschriften entstehen wie etwa 1000 Männer haben Frauen belästigt.
Wie politisch korrekt müssen denn Medien sein beim Berichten? Müssen sie dann quasi alle Fakten auf den Tisch legen, Herkunft nennen der Täter, Hautfarbe nennen in diesem Kontext?
Also in diesem Kontext auf jeden Fall, weil es hat einen solchen Ausmaß von Übergriffen bei uns noch nicht gegeben. Das ist hier wirklich enorm. Außerdem braucht die Polizei jeden Hinweis. Da braucht man natürlich auch genaue Täterbeschreibungen. Die müssen veröffentlicht werden. Deswegen zwangsläufig muss bekannt werden, dass diese Täter aus Nordafrika oder dem arabischen Raum mutmaßlich stammen. Und das unter den Tisch fallen zu lassen, ist wirklich nicht in Ordnung. Es ist zum Beispiel nicht notwendig, jeden Wohnungseinbruch gleich irgendwelchen Ethnien zuzuordnen. Aber wenn die Nachrichtenschwelle so hoch ist und das öffentliche Interesse und auch die Dringlichkeit, dann ist es natürlich auch erlaubt und auch in diesem Fall völlig geboten.
Aber es besteht das Risiko, dass man eben dann Migranten aus der islamischen Kultur quasi einem Generalverdacht aussetzt, nach dem Motto, alle Nordafrikaner sind nun mal sexuelle Belästiger.
Na gut, man kann den Sexismus ja nicht unter den Tisch fallen lassen, weil man Angst vor Rassismus hat. So funktioniert das ja nicht. Ich muss ehrlich und offen die Probleme ansprechen und auch in einer Einwanderungsgesellschaft müssen wir darüber reden können, ohne Angst davor, gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden. Und diese Probleme sind hier evident und müssen auch diskutiert werden. Gleichwohl ist natürlich der Hinweis richtig, dass man auch Ermittler zitiert, es gibt noch gar keine genauen Erkenntnisse über die Täter. Das hat der Polizeipräsident Wolfgang Albers noch am Dienstag gesagt und bis heute ist das nach wie vor so. Und Ermittler haben auch zum Teil in der Pressekonferenz den Journalisten gesagt, wir sehen nicht, dass es Flüchtlinge betrifft. Ja. Gleichwohl gibt es Gruppen von Tätern, die der Polizei schon lange bekannt waren, die eben aus diesen Zirkeln stammen. Und diese Differenzierung muss auch eine Presse schaffen und zumindest versuchen. Und nur dann ist die Debatte auch ehrlich.
Petra Sorge, auch wenn noch nicht alle Fakten auf dem Tisch sind, können aus diesem Fall Köln bereits Lehren gezogen werden für die Medien?
Auf jeden Fall sollte vorsichtig, aber auch umfassend und vielleicht wohl aktuell berichtet werden. Eigentlich ändert sich an der Anforderung an die Medien überhaupt nichts. Das hat sich schon vor 200 Jahren so abgespielt, dass man die Fakten objektiv darstellen sollte und gleichwohl diese Scheu vor Überkorrektheit auch vielleicht nicht zu haben. Ich möchte darauf nochmal anspielen, dass einige Medien gleich am ersten Tag, zum Beispiel Spiegel Online, darauf verzichtet hat, zu erwähnen, dass der Polizeipräsident Albers schon von einer Vergewaltigung sprach, dass Zeit Online am Anfang gar nicht die Identität der Täter genannt hat. Das ist natürlich problematisch. Und ich verbinde damit aber auch einen Appell, vorsichtig zu sein, dass man nicht gleich von einer außer Kontrolle geratenen Einwanderungspolitik sprechen muss bei so einem Beispiel, dass man also sachlich bleibt und die Fakten auch erstmal wertet und wartet, was überhaupt die Ermittlungsergebnisse hergeben, bevor man jetzt Schlüsse zieht zur Einwanderungspolitik von Angela Merkel.
Das waren Antworten der Publizistin und Medienbeobachterin Petra Sorge im Rendezvous. Ja, die Schweizer Exportwirtschaft erwischte es auf dem falschen Fuß, als die Nationalbank die Euro-Untergrenze aufhob. Jetzt, ein Jahr danach, forschen wir diese Woche nach, wie verschiedene Industriebetriebe diesen Entscheid verkraftet haben. Zum Beispiel der Schweizer Metallverarbeiter SFS in Hierbruck. Für die Firma, die von Smartphone-Schräubchen bis zu Präzisionsteilen fürs Auto fast alles herstellt, ist die Konkurrenz sowieso schon hart. Doch für die rund 800 Leute in der Fertigung am Hauptstandort Hierbruck ist der Druck mit dem Franken-Euro-Wechselkurs nochmals schlagartig gestiegen. Wie der Konzern darauf reagiert hat, erzählt Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
70 Tonnen wiegt die neue Metallpresse in der Werkhalle. Groß ist sie wie ein Bagger. SFS hat sie im Herbst angeschafft für die Hightech-Produktion in Hierbruck. Bauteile für die Automobilindustrie entstehen hier maschinell mit wenig Personal. Spezielle Komponenten, die es zum Beispiel für elektrische Autobremsen braucht. Mit gewaltiger Kraft stampft die Presse aus einem Stück Metalldraht das schraubenartige Teil zurecht. Im Prinzip wie mit Hammer und Amboss, sagt Konzernchef Jens Breu. 43-jährig, grauer Anzug, dezente Brille.
Hier bearbeiten wir Teile mit einer Toleranz um 50 bis 70 Mikrometer, das entspricht etwa der Dicke eines Haares. Das sind so die typischen Toleranzen, die wir fähig sind zu fertigen.
Mit wenigen Schlägen presst die Maschine das Metall haargenau in die gewünschte Form. Hightech aus dem Rheintal. Diese Präzisionsteile sind gefragt in der Autoindustrie. Das Geschäft damit läuft gut für SFS. Nach wie vor, trotz Frankenschock vor einem Jahr. Allerdings, der Nationalbankentscheid kostete SFS rund 40 Millionen Franken des Jahresgewinns, schätzt Breu. Einschneidende Sofortmaßnahmen waren nötig. Einstellungsstopp, 44 Stunden arbeiten pro Woche statt 42, eine Woche weniger Ferien. Außerdem gab es 10% weniger Lohn für Geschäftsleitung und Verwaltungsrat. In Hierbruck, wo SFS mit 800 Leuten hauptsächlich für Kunden im Euroraum produziert, brachte das die Kosten zumindest halbwegs unter Kontrolle. Nun kann Firmenchef Breu die Sparmaßnahmen allmählich lockern. Zugleich investiert er laufend Millionen in neue Maschinen. Die Strategie dahinter erklärt er im Sitzungszimmer, wo es ruhiger ist.
Da geht es vor allem um die Technologiekompetenz, um die weiter auszubauen. Das heißt, mit neuesten Maschinen und Anlagen eben noch hochwertigere Bauteile fertigen zu können.
Mehr Maschinen bedeutet aber nicht mehr Personal, sondern der einzelne Mitarbeiter muss mehr erwirtschaften.
Aufgrund der laufenden Aufwertung des Schweizer Frankens, natürlich aufgrund auch dem Wettbewerbsdruck, dem wir ausgesetzt sind, heißt es natürlich klar für uns, immer mehr an Wert und Wertschöpfung zu generieren mit derselben Mannschaft.
Neue Produkte, für die es viel Know-how braucht, entwickelt die Firma weiterhin in der Schweiz. Weniger anspruchsvolle manuelle Arbeiten verlagert sie ins kostengünstige Ausland, etwa nach Tschechien. 45 Mitarbeiter in Hierbruck mussten deswegen eine neue Aufgabe übernehmen. Sie blieben aber alle im Betrieb. Breu gibt ein Beispiel, wie aus einem einfachen Arbeiter ein Facharbeiter wurde.
Wir hatten einen Mitarbeiter, der im Bereich Dichtscheibenmontage gearbeitet hat, also eigentlich ein mechanisch orientierter Produktionsmitarbeiter, und der hat anschließend gewechselt in die zerspannende Nachbearbeitung von Präzisionsformteilen.
Da sind sie wieder, die Präzisionsteile, die SFS mit der riesigen Presse fabriziert. Die Automatisierung geht weiter, sagt Breu. wegen der Frankenstärke, aber auch, weil es mit der Beschränkung der Zuwanderung schwieriger werden könnte, gut ausgebildetes Personal Ennet dem Rhein zu rekrutieren, in Vorarlberg und Süddeutschland. Von dort kommen rund 250 der 800 Mitarbeitenden in Herbruck. Nach der Frankenstärke zieht hier das nächste große Problem am Horizont auf. Breu fürchtet, in der Schweiz allein zu wenig Fachkräfte zu finden.
Und ich denke, das ist mittelfristig sicher die größere Herausforderung, der wir uns stellen müssen.
Die Zuwanderungsbeschränkung sei darum ein weiterer Grund, noch mehr in Maschinen zu investieren statt in zusätzliches Personal.
13 Uhr, gleich im ersten und vierten, die Atombombe auf Hiroshima im August 1945. Die japanisch-schweizerische Filmemacherin Aya Domenik verbindet ihre Familiengeschichte mit den Folgen der Atombombenkatastrophe. Ihr Film ist Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Die chinesischen Aktienmärkte sind am Morgen um mehr als 7% eingebrochen. Das hat auch Konsequenzen für den deutschen und den Schweizer Aktienmarkt. Der DAX steht über 3,5% im Minus. Der SMI steht derzeit bei 8.369 Punkten. Das ist ein Minus von 2,8%. Das Bundesamt für Gesundheit BAG muss künftig anders überprüfen, ob Medikamente von den Krankenkassen bezahlt werden müssen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Neu muss das BAG nicht nur die Preise mit dem Ausland vergleichen, sondern es muss sich auch überprüfen, ob die Medikamente wirksam und zweckmäßig sind. Die britische Stimmbevölkerung wäre aus der EU ausgetreten, wäre im Dezember darüber abgestimmt worden. Eine Umfrage unter 1000 Personen zeigte, 43% der Briten waren im Dezember für einen EU-Austritt, 36% dagegen, 21% noch unentschieden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.